Deutschlandfunk Interview.
Es hat doch ziemlich lange gedauert, bis die Mitgliedstaaten der EU die Corona-Krise auch als gemeinsame Krise begriffen haben, die deswegen auch gemeinsam bekämpft werden sollte. Nun fließen 2 Milliarden Hilfen und es gab und gibt auch konkrete Maßnahmen der Solidarität. Aber Verärgerung und Enttäuschung sind nicht zuletzt in Italien und Spanien besonders groß, die am stärksten von Corona in Europa betroffen sind. Auch der Streit über die sogenannten Corona-Bonds ist längst noch nicht entschärft. Am Telefon nun der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Herr Juncker, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Juncker, hat Corona der EU wieder mal ihre Grenzen aufgezeigt?
Ja, das Wort, der Terminus Grenzen ist wohl der richtige, weil etwas kopflos von einigen Regierungen Grenzkontrollen, siehe Grenzschließungen, dekretiert wurden. Am Anfang dieser Corona-Krise gab es kaum koordiniertes und abgesprochenes Vorgehen. Das ist insofern verständlich, als die Europäische Union und somit auch die Europäische Kommission keine Kompetenzen in Sachen öffentlicher Gesundheitspolitik haben. Das hatten vor 15 Jahren einige Staaten und auch die damalige Kommission vorgeschlagen. Aber die Staaten haben diesen vernünftigen Vorschlag abgeschmettert, indem darauf verwiesen wurde, Gesundheit wäre nationales Anliegen und könnte auch nur über die Verteilung nationaler Kompetenzen geregelt werden. Jetzt hat sich die Lage so entwickelt, dass es immer mehr so zu sein scheint, als ob sich europäische Solidarität, jedenfalls europäisches Zusammentun und Zusammengehen wieder durchsetzen würden. Das wurde auch höchste Zeit, weil diese Grenzschließungen, die sind vom Bösen und die sind auch vielen Bürgern nicht vermittelbar. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meiner Region hier in Luxemburg. Deutschland hat seine Grenzen zu Luxemburg entweder geschlossen oder strikte Grenzkontrollen verfügt, tut das aber nicht, wenn es um die Niederlande oder Belgien geht. Das stößt den Luxemburgern wirklich übel auf. Der Grenzort, der deutsch-französisch-luxemburgische Grenzort Schengen, ist jetzt wieder geschlossen im 25. Jahr der Schengen-Vereinbarung. Das ist unmöglich. Die Art und Weise, wie Deutschland hier einige seiner Nachbarn behandelt, wird bleibende Schäden zur Folge haben.
Sie sagen, haben vorhin angesprochen, es gibt keine Kompetenz, zum Beispiel bei der Gesundheitspolitik, aber es geht ja eben auch um mangelnde Solidarität. Dieser Vorwurf kommt ja vor allen Dingen aus Italien und Spanien. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist der politische Schaden für die EU?
Das wird man erst nach einigen Monaten sehen. Ich habe es überhaupt nicht gutiert, dass einige Regierungen, vornehmlich die niederländische, sich eines ruppigen Umgangstones mit Italien befleißigt haben, so zu tun, als ob Italien selbst verschuldet in diese Krise, aus der ja auch eine Finanzierungskrise erwachsen kann, gekommen, ist einfach angesichts dieser dramatischen Zuspitzung der Lage nicht zulässig. Wir müssen deutlich machen, vor allem in Richtung Italien und Spanien, dass die Europäische Union eine Solidargemeinschaft ist und wenn jemand in Schwierigkeiten gerät, vor allem wenn er dies unverschuldeterweise tut, dann muss die kontinentale Solidarität zählen. Das wird sie auch, weil die Entscheidungen, die die Finanzminister am 9. April herbeigeführt haben, sind schlüssig, aber nicht genügend, weil es braucht auch das Mitwirken des europäischen Haushaltes, des EU-Haushaltes. Der EU-Haushalt ist ja das Solidarinstrument par excellence. Der europäische Haushalt muss aufgestockt werden mit diesen jetzigen Obergrenzen des europäischen Haushaltes. Ist kein Staat zu machen.
Also Sie erwarten auch, es geht ja um die mittelfristige Finanzplanung, da gibt es ja Streit darum, wie viel jetzt da mehr gezahlt werden soll, auch zum Beispiel von Deutschland. Sie erwarten da auch schon mehr Mittel aus Berlin in Richtung Brüssel?
Ich bin der Meinung, dass die Beratungen den Haushaltsrahmen 21, 27 betreffend, die sowieso in Stocken geraten sind, schnellstmöglich wieder aufgenommen werden müssten. Meine Kommission, wenn ich mich so ausdrücken darf, hat einen Vorschlag im März 2018 vorgelegt mit der Maßgabe, dass die Entscheidungen schnell herbeigeführt werden sollten, weil wenn wir erst im Dezember diesen Jahres zu Potte kommen, dann werden die Programme, auch die Forschungsprogramme, die sind ja unbedingt notwendig in diesen Tagen, im Januar 2021 in Stocken geladen. Der Haushalt muss nach oben revidiert werden, weil das, was jetzt am Geldvolumina ins Auge gefasst ist, wird man nicht ohne eine kräftige Anhebung des EU-Haushaltes bewerkstelligen können. Und ich denke mir, dass diese Einsicht langsam in den Hauptstädten auch wachsen wird.
Aber Sie würden auch direkt Berlin dabei ansprechen?
Ja, Berlin ist Berlin. Deutschland ist ein Mitgliedsland der Europäischen Union. Und selbstverständlich muss Deutschland nach Lage der Dinge seinen Beitrag an die europäische Kasse erhöhen. Das steht auch so fast in kleinen deutschen Hauptsätzen im Koalitionsabkommen, das 2017-18 geschlossen wurde.
Nun soll ja, Herr Juncker, trotzdem viel Geld fließen aus Brüssel. Es sind Hilfen aus dem ESM vorgesehen, Hilfen für Kurzarbeit, Hilfen für die Unternehmen. Da geht es um eine 500 Millionen Euro. Da ist ja schon die Frage, ob das nicht auch erst einmal ausreicht.
Also ich kann das aus heutiger Sicht nicht einschätzen, weil niemand weiß millimetergenau, welche Geldvolumina in Anstellung gebracht werden müssen, um den Folgen dieser Krise Herr werden zu können. Aber es wird eine teure Krisenbewältigung werden. Und hier braucht es wirklich energisches, koordiniertes europäisches Vorgehen. Billig wird die Krisenbewältigung nicht. Aber wenn wir nicht die Gelder investieren, die investiert werden müssen, um die Wiederaufrüstung der europäischen Wirtschaft zu gewährleisten, wird im Endeffekt die Rechnung teurer ausfallen, als wenn wir jetzt das tun, was geboten ist.
Nun sind ja sehr umstritten die sogenannten Corona-Bonds, also eine Vergemeinschaftung letztlich von Schulden. Die Forderung kommt aus Italien, kommt aus Spanien, auch aus Frankreich, aber ist offenbar nicht politisch durchsetzbar. Widerstände gibt es hier auch aus Deutschland, aus den Niederlanden. Braucht es diese Corona-Bonds unbedingt oder sollte man nicht auf andere Finanzierungsinstrumente ausweichen, weil sie eben so umstritten sind?
Also ich bin eigentlich prinzipiell dafür, dass man zu einer teilweisen Vergemeinschaftung der Schuldenlast in Europa kommt. Dies passt einfach zu einer Währungsunion, die auch im internationalen Kontext beweisen muss, durch Tun und nicht nur durch Reden, dass sie auf Dauer angerichtet ist. Aber ich hielt es für verfehlt, jetzt die Debatte auf die Corona-Bonds zu überkonzentrieren. Weil selbst wenn man zu Corona-Bonds käme, braucht es lange Monate, um dieses Instrument so aufzustellen, dass es wirksam Folgen entfalten kann. Allein die Governance dieser Corona-Bonds zu organisieren, setzt viele Bedingungen voraus. Ich bin sehr dafür, dass man sich jetzt auf die Instrumente konzentriert, die die Europäische Union sich an die Hand gegeben hat. ESM, Europäische Investitionsbank, Kofinanzierung der Kurzarbeit via europäische Geldmittel, ein Aufstocken des EU-Haushalts, das scheint mir im Moment dringender geboten zu sein als eine endlose Debatte über Corona-Bonds, für die ich im Prinzip bin, die ich aber angesichts der Konfliktatmosphäre, die diese Corona-Bonds umgibt, als ein nicht geeignetes Mittel in diesem Moment ansehe, um dieser Krise Herr zu werden.
Herr Juncker, Ungarn und Polen nutzen die Corona-Krise, um die demokratischen Rechte weiter auszuhebeln, auszuhöhlen. Muss Europa da stärker hinschauen?
Generell gilt, dass diese Corona-Krise andere Probleme, die es in der Europäischen Union gibt, nicht weggeschwemmt hat. Die Flüchtlingskrise, die gibt es noch. Die Klimakrise, die gibt es noch und die wird es immer geben. Unser Verhältnis zu Afrika, das wir neu ordnen müssen, besteht aus kurzfristiger Hausaufgabe weiter. Und auch der notwendige Respekt vor der Rechtsregel, siehe Polen, siehe Ungarn, ist ein Daueranliegen der Europäischen Union. Und ich bin schon der Auffassung, Corona-Krise hin oder her, wissend, dass man sich jetzt nicht auf dieses Ungar-Problem konzentrieren und verlangt, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Klartext reden. Es reicht nicht, in allgemeinen Beschreibungen sich mit dem notwendigen Respekt vor dem Rechtsstaat auseinanderzusetzen, ohne Ross und Reiter zu nennen. Man muss jetzt Ross und Reiter nennen.
Das heißt, Sie wünschen sich schon klare Worte auch von der Kommission, auch von den Mitgliedstaaten?
Das wünsche ich mir allerdings. Ich hätte gerne, dass die Mitgliedstaaten, die den Rechtsstaat wie eine Monstranz vor sich hertragen und nicht nur sonntags jetzt deutliche Worte finden und Herrn Orban in die Schranken weisen.
Sagt der frühere Kommissionspräsident und Premier von Luxemburg, Jean-Claude Juncker. Herr Juncker, danke für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, gerne.